Herzlich willkommen zum ersten richtigen Talk bei der FrostCon dieses Jahr. Ich begrüße Marie-Lena Wiese von dem Prototype Fund, ein Thema, was für sehr viele hier interessant sein könnte, weil sie sich halt um FOSS-Projekte kümmern und gerade Marie-Lena kümmert sich um die Bewerbungsphase und nachher die Förderphase, weil der Prototype Fund eben darum sich kümmert, dass FOSS-Projekte auch Förderungen bekommen. Wie genau und was das alles ist und wie nachhaltig das ist, werdet ihr sicherlich gleich im Vortrag hören, da muss ich ja nicht vorweggreifen. Also bitte einen schönen Applaus für Marie-Louise mit It Takes a Village.
Dankeschön. Ja, danke, dass ihr alle da seid und euch für diesen Vortrag interessiert. Ich möchte heute darüber reden, wie ihr gut über euer FOSS-Projekt, eure Arbeit kommunizieren könnt, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft wie geplant oder anders läuft als gedacht. Wie gesagt, ich bin Marie-Lena, ich arbeite beim Prototype Fund in der Projektbetreuung und der Prototype Fund ist eigentlich das erste niedrigschwellige Förderprogramm für freie EntwicklerInnen in Deutschland, die sich innovative Open-Source-Software aus der Gesellschaft für die Gesellschaft entwickeln wollen. Und den Prototype Fund gibt es mittlerweile seit knapp 8 Jahren. Und in dieser Zeit haben wir sehr viele Projekte betreut und kommen und gehen gesehen und eben auch beobachtet, wie nachhaltige Projektentwicklung im FOSS-Bereich gut funktionieren kann. Und ich möchte jetzt dieses Wissen, was wir da angesammelt haben, an euch weitergeben und einen Rückblick dazu machen, welche Herausforderungen die sind, die wir so gerade im Hinblick auf Einbindung der Community und der Kommunikation über das Projekt beobachten konnten. Und wie nachhaltige Projektentwicklung dazu funktionieren kann. Ich habe dafür ein paar Best-Practice-Beispiele von ehemaligen Förderprojekten mitgebracht, die so ein bisschen zeigen können, wie man strategisch kommunizieren kann und wie das eurer Community rund um das Projekt helfen kann, dass euer Projekt sicher und langfristig genutzt wird, das zur Entwicklung beigetragen wird und das vielleicht auch, wenn ihr irgendwann entscheidet, aufzuhören, damit irgendjemand anders einsteigen und übernehmen kann. Ich würde anfangen mit einem kurzen Einstieg über den Prototype Fund selber. Vielleicht kennt ihn nicht jeder von euch. Der Prototype Fund ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und wird von der Open Knowledge Foundation Deutschland betreut, von der ich auch komme. Wir fördern Public Interest Tech, das heißt Technologien aus der Gesellschaft und für die Gesellschaft, also Software, die die Bedürfnisse der NutzerInnen in den Vordergrund stellt und als Open Source Software frei verfügbar ist, nachhaltig zugänglich und für andere auch anpassbar. Dabei gab es bisher 4 Förderschwerpunkte, das sind Civic Tech, Data Literacy, Datensicherheit und Softwareinfrastruktur. Ich habe es ja schon gesagt, den Prototype Fund gibt es mittlerweile knapp 8 Jahre. Insgesamt mit der nächsten Förderrunde wird es 16 Förderrunden geben. Die läuft in 2 Wochen an, ab September. Und jede Förderzeit läuft 6 Monate und hat ungefähr 25 Projekte pro Runde, die gefördert werden. Es ist so, dass eine ExpertInnen-Jury die Projekte auswählt und die dann vom BMBF bestätigt werden. Und dann erhalten diese Projekte über den Zeitraum von 6 Monaten eine Fördersumme von bis zu 47.500 Euro, sowie weitere Beratungs- und Vernetzungsangebote von uns, vom Team vom Prototype Fund und Coachings von externen. Und insgesamt wurden jetzt ohne die 16. Förderrunde, die bald anfängt, schon 362 Projekte gefördert und insgesamt 15,5 Millionen Euro bisher bewilligt. Das Angebot des Prototype Fund ist es eben, vor allem freie EntwicklerInnen, einzelne Personen und da kleine Teams zu fördern und die Expertise in der Gesellschaft zu suchen und NutzerInnen zentriert zu arbeiten. Dabei legen wir viel Wert auf Leichtgewichtigkeit. Die Idee ist eben, dass diese Fördersumme das Gehalt in Vollzeit für eine Person ersetzen kann. Und die Fristen für Bewerbung und Beginn der Förderung sind vergleichsweise kurz im Vergleich zu anderen Förderprogrammen. Wir versuchen, ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu haben, um auch Menschen zu erreichen, die vielleicht bisher noch keine Erfahrung mit öffentlicher Förderung haben. Deswegen ist die Bewerbung so ausgelegt, dass sie maximal 2 Seiten lang ist. Es müssen insgesamt nur 11 Fragen beantwortet werden. Und wir vom Team unterstützen die Geförderten bei allen administrativen Schritten. Also nach der erfolgreichen Bewerbung wird erst der offizielle Antrag fürs BMBF gestellt, den wir gemeinsam ausfüllen. Und auch bei allen weiteren administrativen Schritten unterstützen wir. Zudem ermöglichen wir Vernetzung innerhalb der Community und auch mit externen AkteurInnen und haben, wie gesagt, Coaching-Angebote zu den Themen Design, Projektmanagement, Sicherheit und auch Gründung. Außerdem legen wir Wert darauf, dass eben für die Projekte möglichst viel Freiraum herrscht, dass sie eben die Möglichkeit haben, zu experimentieren, zu gucken, ob die Idee, die sie da eingereicht haben, wirklich auch so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Deswegen auch Prototype Fund, am Ende soll ein Prototyp rauskommen, es muss kein fertiges Produkt sein. Und in dem Sinne ist es auch okay, wenn sich am Ende der Förderzeit rausstellt, dass das Projekt eigentlich anders aussieht als gedacht. Diese Flexibilität ist da. Ich habe hier mal 3 Beispiele mitgebracht von Projekten, die wir gefördert haben. OpenMLS, das ist die Implementation des Messaging Layer Security Protocols, das eine einheitliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Messenger-Dienste ermöglicht. Das Projekt wurde vom Prototype Fund gefördert, hat es dann geschafft, weitere Förderungen zu erhalten, unter anderem vom Sovereign Tech Fund, konnte sich dann in der Phoenix R&D ausgründen und arbeitet mittlerweile mit verschiedensten Standardisierungsgremien zusammen, mit Mozilla, mit Wire oder mit Matrix. Ein etwas anderes Beispiel ist das Projekt Drip. Das ist eine Zyklus-Tracking-App, die einen großen Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre legt. Das heißt, es gibt kein Tracking Dritter, was leider in vielen Zyklus-Tracking-Apps sehr verbreitet ist. Die Daten werden verschlüsselt und nur lokal gespeichert. Es wird zum Beispiel auch Wert auf ein geschlechtsneutrales Design gelegt und einen sehr wissenschaftlichen Ansatz im Vergleich zu anderen Apps. Und das Projekt wurde mittlerweile schon 2-mal von uns gefördert, läuft erfolgreich weiter als ein ehrenamtliches Projekt und hat unter anderem auch durch die Mozilla Foundation weitere Unterstützung erhalten. Und das dritte Projekt, das kennt ihr vielleicht auch schon, das ist ja auch hier im Einsatz, Pretix, eine Ticketverkaufsplattform, die eben auch sehr datenschutzfreundlich ist, sehr flexibel anpassbar. Man kann sie selber hosten, man kann sie als Software as a Service nutzen. Die wurde auch von uns gefördert. Wie ihr sehen könnt, wir nutzen sie auch selbst mittlerweile. Hier vielleicht auch die kleine Einladung, wenn ihr zu unserem Demo-Day im September kommen wollt. Da stellen die Projekte der 15. Förderrunde ihre Ergebnisse vor, was sie in der Förderzeit entwickelt und erlebt haben. Könnt ihr euch gerne über unsere Webseite, über Pretix auch anmelden. Genau, und Pretix wurde nach unserer Förderung vom deutschen Softwareunternehmen Rami.io weiterentwickelt und ist jetzt eben bei vielen Veranstaltungen, gerade im FOS-Bereich, aber auch bei Kultureinrichtungen oder Sporteinrichtungen im Einsatz, zum Beispiel auch letztes Jahr bei der Republika. Wir haben natürlich, wie gesagt, 362 Projekte gefördert, das ist eine ganze Menge, die kann ich nicht alle vorstellen. Es ist trotzdem super spannend, sich mal anzugucken, was alles dabei ist. Teilweise sind es auch Projekte, die hier auf der FrostCon vertreten sind. CubesOS haben wir schon gefördert, How They Vote, die morgen auch einen Vortrag halten. Und genau, wenn ihr interessiert seid, geht gerne einfach mal auf unsere Website prototypefund.de. Da findet ihr eine Übersicht, die könnt ihr auch filtern nach Themen und Runden und da gibt es auch nähere Infos zu den Projekten. Das jetzt vielleicht einfach mal so als ein Eindruck, warum ich hier eigentlich stehe und erzählen will, was ich heute erzählen will. Wir haben einfach diese Erfahrung mit diesen ganz vielen und auch ganz unterschiedlichen Projekten, die eben auch ganz unterschiedliche Ansätze gefahren haben, was die Finanzierung angeht, die Arbeit mit der Community und so weiter. Die aber alle sehr ähnliche Herausforderungen erlebt haben, gerade nach Ende der Förderzeit, wenn es darum gehen soll, wie kann man diese Projekte nachhaltig weiterentwickeln. Und das ist so das Thema, über das ich heute eigentlich reden möchte. Wie geht das? Was ist vielleicht auch einfach nachhaltige Entwicklung? Natürlich ressourcenschonend im klassischen Sinne, aber für uns heißt das eben auch, dass es natürlich Open Source sein muss. Das aber auch von Anfang an eben mitbedenkt wird, wie dieses Projekt langfristig bestehen kann und das eben vielleicht nicht erst an dem Punkt geschieht, wo die Förderzeit vorbei ist und man merkt, okay, ich muss mir jetzt drüber Gedanken machen, wie es weitergeht, sondern von Anfang an überlegen, was gibt es an Aufgaben, zum Beispiel an Maintenance, wer kann das leisten? Und genau, da ist natürlich Community-Arbeit ein großer Baustein und ja auch durchaus eins der Ideale in der Open-Source-Software-Entwicklung. Und zu diesem Community-Building oder der Community-Arbeit gehört natürlich auch die gute Kommunikation über dieses Projekt, um eben Leute für die Community zu gewinnen und das Projekt eben auch langfristig erfolgreich zu machen, was eben auch immer dann Erfolg konkret heißt. Und genau, ich habe es ja schon gesagt, wir erleben dabei insgesamt eigentlich immer so drei große Herausforderungen, die allen Projekten mehr oder weniger häufig begegnen. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie verschiedenste Projekte mit diesen Herausforderungen umgegangen sind, um euch vielleicht einen Einblick zu geben, wie ihr das auch mit euren Projekten in Zukunft machen könnt, wenn ihr vor ähnlichen Herausforderungen steht. Manches davon ist jetzt vielleicht Dinge, die ihr eh schon macht, die ihr ja ganz selbstverständlich findet. Andere sind vielleicht neu für euch, aber genau, es soll einfach mal ein Überblick sein, gerade wenn man noch ganz am Anfang steht. Aber ich glaube auch für länger bestehende Projekte kann es vielleicht ganz spannend sein. Ja, eine der ersten Herausforderungen oder eines der Probleme, das unsere Projekte beschäftigt und das viele beschäftigt, ist eben, dass der Code noch nicht oder nicht veröffentlicht ist. Natürlich gerade, wenn man in der frühen Entwicklungsphase ist, die Frage, ab wann beginnt man denn, den Code zu veröffentlichen? Macht man das von Anfang an? Macht man das ab einem konkreten Meilenstein? Viele Projekte entscheiden sich eben erst am Ende der Förderzeit, wenn sie es auch müssen, zu veröffentlichen, weil eben Bedenken bestehen, gegenüber ist der Code überhaupt so funktional, bestehen noch Bugs, wird er kritisiert, wenn ich ihn unfertig veröffentliche, entstehen im schlimmsten Fall vielleicht sogar Sicherheitsprobleme für die NutzerInnen. Unserer Erfahrung nach gibt es aber durchaus auch Vorteile zu sagen, wir veröffentlichen diesen Code von Anfang an und lassen Leute an der Entwicklung teilhaben. Zum einen, weil es natürlich im Sinne des Open-Source-Gedanken ist, von Anfang an alle mitzunehmen. Zum anderen kann es natürlich einfach auch schon Aufmerksamkeit für das Projekt generieren, indem man von Anfang an möglichst viele Einblicke gewährt. Und natürlich ist Kritik von außen nicht unbedingt immer angenehm, aber Hinweise auf Bugs und Probleme sind ja durchaus etwas Hilfreiches, weil zum Beispiel Dritte da vielleicht Fehler schneller gefunden haben, die sonst länger unentdeckt geblieben worden wären. Und andererseits kann eben so ein frühes Veröffentlichen von Code eine Einstiegsmöglichkeit für Dritte darstellen, einfach weil aus unserer Erfahrung es generell attraktiver ist, in ein Projekt einzusteigen, in dem es eben noch viele Entscheidungen gibt, die noch nicht getroffen sind, viele Mitgestaltungsmöglichkeiten im Vergleich zu einem späteren Zeitpunkt, wo es vielleicht nur noch um reine Maintenance-Arbeit ist, geht. Als Beispiel dafür, wie man damit umgehen kann, wenn der Code unfertig ist oder vielleicht sogar fehlerhaft ist, habe ich hier ein Projekt mitgebracht, das ganz gut zeigt, wie man transparent dazu kommunizieren kann und eben auch vorbeugende Schritte ergreifen kann, wenn man auf gravierende Sicherheitsprobleme stößt. Das ist das Projekt Nextcloud Ransomware Recovery. Da ging es darum, dass Ransomware-Attacken auf Nextcloud erkannt werden sollten und die betroffenen Daten gegebenenfalls wieder hergestellt werden sollten. Beim Einsatz des Projektes wurde dann ein Bug gefunden, der versehentlich alle Dateien löschen konnte. Also schon so Worst Case. Aber daraufhin haben die EntwicklerInnen sich entschieden, die App sofort aus dem Nextcloud App Store zu entfernen und durch einen Dummy zu ersetzen, um weiteren Schaden zu verhindern. Das ist ein ganz gutes Beispiel, wie man mit so einem Sicherheitsfehler umgehen kann und den Code trotzdem offen stehen lassen kann. Und gleichzeitig haben sie eben sowohl im App Store von Nextcloud als auch in ihrem Repository auf GitHub sehr transparent dazu kommuniziert und können, auch wenn dieser Fehler weiter besteht, trotzdem den Code öffentlich lassen. Die zweite Herausforderung, die wir ganz oft beobachten konnten, ist das Problem, dass Projekte nach der Förderzeit nicht mehr oder nur noch sehr selten maintained werden. Dafür gibt es natürlich total viele Gründe. Es gibt Projekte, die sind von Anfang an so angesetzt, dass sie irgendwann abgeschlossen sind, weil sie klar abgegrenzt sind. Teilweise stellt sich während der Förderlaufzeit manchmal heraus, dass der Ansatz nicht so funktioniert wie gedacht oder dass die Technik sich in der Zeit entwickelt hat. Ja, dass dieser Ansatz eigentlich schon überholt ist oder sich die Arbeit nicht mehr lohnt, reinzustecken in den nächsten Jahren. Und oftmals ist natürlich auch das Problem, dass Maintenance einfach ein großer Aufwand ist, gerade wenn man vielleicht keine weitere Förderung für das Projekt erhält, sich seinen Lebensunterhalt anderweitig finanzieren muss und einfach schlichtweg die Zeit für dieses Projekt dann fehlt. Und auch wenn die Zeit bei einem selbst fehlt, ist es aber total wichtig und hilfreich, natürlich gut über den Stand des Projekts zu kommunizieren und auch über die Gründe, warum daran nicht mehr weitergearbeitet wird. Weil zum einen natürlich der Code für andere hilfreich sein kann, sie können ihn teilweise oder ganz wieder weiterverwerten und er kann Basis für andere Projekte sein. Gleichzeitig können aber, auch wenn es nicht nur der Code ist, die Erfahrungen und Learnings aus den Projekten anderen helfen, die vielleicht eine ähnliche Idee haben, die gucken, was es schon gibt, welche Ansätze funktioniert haben oder nicht funktioniert haben und warum. Und gerade wenn ihr keine Zeit mehr habt, an den Projekten zu arbeiten, kann es eben total hilfreich sein, über diese Informationen MitstreiterInnen zu gewinnen, die in das Projekt einsteigen, die Aufgaben übernehmen oder vielleicht sogar das Projekt ganz übernehmen können, wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit oder kein Interesse mehr daran, dieses Projekt weiterzuführen. Für all diese drei Gründe, warum man ein Projekt vielleicht nicht mehr maintaint, habe ich auch Beispiele mitgebracht. Als erstes von einem Projekt, das eben von Anfang an sehr limitiert war. Das Projekt Remove NA, queere Archive vernetzen. Das Ziel war es, das analog bestehende Archiv des Forums Queeres Archiv München zu digitalisieren, zu verlinken und eben als offene Daten im Netz zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es gab einen klaren Endpunkt, wann das erreicht war. Es ist wahrscheinlich auch vergleichsweise wenig Maintenance nötig im Vergleich zu anderen Projekten. Und das zeigt aber hier ganz gut, wie man eben transparent zum Stand des Projekts kommunizieren kann und eben auch diese Erfahrungen teilen. Also natürlich war das Ziel dieses Projekts, Daten zu veröffentlichen, aber sie zeigen hier eben auch ganz gut im Repository, wie man, also sie verlinken auf die Website, wo man eben ein Essay findet, die Methodologie, die Erfahrungen in der Arbeit mit dem Projekt verlinkt sind. Und auch auf GitHub besteht eine gute Dokumentation, die einfach einerseits natürlich immer noch Aufmerksamkeit für das Projekt bringen kann und für die Ergebnisse, aber auch eine gute Basis ist, wenn man vielleicht ein ähnliches Archiv hat, das man digitalisieren möchte oder ein ähnliches Projekt hat, das man starten möchte und gucken möchte, was es gibt. Wie gesagt, gibt es Projekte, wo sich einfach während der Förderlaufzeit oder kurz danach herausstellt, dass der technisch gewählte Ansatz nicht gut funktioniert oder vielleicht auch schon bald technisch überholt sein wird. Ein Beispiel dafür ist Audilu. Das sollte eine App werden zur manuellen Erstellung von Audiodeskriptionen für Kurzvideos in sozialen Netzwerken. Und das war so ein Fall, wo sich halt schon während der Entwicklungszeit herausgestellt hat, dass das eine Aufgabe ist, die in kurzer Zeit von KI vollautomatisiert übernommen werden kann und damit der Zweck der Anwendung eigentlich anderweitig gut erfüllt wird und der Ansatz auch nicht so gut im Vergleich funktioniert hat, wie erwartet. Die Entwicklerin hat sich dann aber trotzdem entschieden, natürlich den Code zu veröffentlichen, aber auch ein White Paper dazu zu schreiben, wo sie die Funktionsweisen und die Erkenntnisse zusammenfasst und so diese auch einen Mehrwert für andere bieten können, wenn sie vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder auch eine ähnliche Idee hatten zu so einem Projekt. Und gerade wenn es darum geht, dass ihr ein Projekt habt, das weiterlaufen soll, an dem ihr vielleicht weiter arbeiten möchtet, aber nicht die Zeit findet, ist es natürlich wichtig, gut dazu zu kommunizieren, wenn ihr möchtet, dass andere einsteigen, euch Arbeit abnehmen und darüber informieren. Und eine Möglichkeit ist da eben einfach im Repository einen Hinweis zu geben, wie kann man, also überhaupt erstmal, wir suchen Leute, die einsteigen möchten, das ist ja nicht bei jedem Projekt der Fall, und dann eben auch einfach den Hinweis zu geben, wie kann man euch erreichen und auf welchem Weg. Das Beispiel hier ist Fireside. Das war ein Projekt, das oder ist ein Projekt, das dafür sorgt, dass man im Browser Interviews führen kann, die gleichzeitig in sehr hoher Qualität aufgezeichnet werden. Natürlich ist neben so einem einfachen Hinweis ist auch total hilfreich, wenn man vielleicht Übergabelisten oder überhaupt Aufgabenlisten zur Verfügung stellt. Da werde ich aber im nächsten Schritt auch gleich nochmal Tools und Ressourcen vorstellen, die dafür hilfreich sind. Nämlich, wenn es ums Thema geht, ihr habt ein Projekt, ihr arbeitet da weiter dran, ihr wollt da auch weiter dran arbeiten, es läuft ganz gut, aber irgendwie ist außer dem Code nicht viel online. Also es fehlen weitere Informationen oder sind nur rudimentär vorhanden. Und natürlich gibt es auch da gute Gründe für. Es ist einfach super zeitintensiv, diese ganzen Informationen zusätzlich zur eigentlichen Entwicklungsarbeit zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kann sich das natürlich sehr lohnen, um einfach Community-Mitglieder zu gewinnen und dann die Arbeit ja auch auf mehrere Schultern zu verteilen. Gerade wenn es um ehrenamtliche Projekte geht. Manchmal kann es natürlich aber auch einfach sein, dass Projekte es gar nicht wünschen, dass eine Community aufgebaut wird. Zum Beispiel, weil sie von Anfang an limitiert gedacht sind. Zum Beispiel, weil sie eher aus einem persönlichen Interesse gestartet wurden oder aus einem Forschungsinteresse. Auch in diesen Fällen würden wir aber oder empfehlen wir, weitere Informationen über den Code hinaus zur Verfügung zu stellen. Und so die Ergebnisse der Arbeit anderen zur Verfügung zugänglich zu machen, damit die entwickelte Software auch wirklich frei und offen ist und nicht nur der Code. Warum kann das hilfreich sein? Das ist eigentlich, glaube ich, ziemlich naheliegend. Zum einen müssen Personen, die die Software nutzen wollen, natürlich verstehen, wie sie funktioniert. Und da reicht vielleicht der Code alleine oder die App nicht aus. Zum anderen geht es eben darum, wenn man eine Community aufbauen möchte, dass Personen, die zu der Entwicklung beitragen wollen, natürlich wissen müssen, ist das gewünscht, wie geht das und was wird eigentlich gebraucht, was kann ich dazu bringen. Wenn wir uns erstmal angucken, welche Informationen für Nutzende selbst spannend sein können, ist immer so ein bisschen die Frage, genau, welche Infos sind aus eurem Projekt für Nutzende wichtig und wie kann man sie gut aufbereiten? Und eine Möglichkeit kann eben sein, ein Wiki anzulegen. Da das eine Form ist, die Nutzenden oftmals bekannt ist, auch wenn sie vielleicht technisch weniger versiert sind, sehr intuitiv verständlich. Ihr seht hier das Beispiel des Projekts Street Complete. Das ist eine App, die es auch weniger technisch versierten Personen einfach machen soll, Beiträge zu OpenStreetMap zu erstellen. Und die App hat ein eigenes Wiki, das ist im allgemeinen OpenStreetMap-Wiki verknüpft. Was in diesem Fall natürlich sehr sinnvoll ist, es dort anzugliedern, um es einfach leichter auffindbar zu machen, ein bisschen Werbung für die App zu machen. Genau, und in diesem Fall ist das Wiki mit der Open-Source-Software MediaWiki erstellt, die auch für Nicht-Entwicklerinnen relativ leicht editierbar und nutzbar ist. Es gibt natürlich aber auch viele andere Wiki-Software, die für diesen Einsatz geeignet ist. Gerade wenn das Projekt vielleicht noch in der Entwicklung ist, in der Beta-Phase, Funktionen fehlen oder Sicherheitsrisiken bestehen, ist es natürlich total wichtig, auch Nutzende darüber aufzuklären und darauf hinzuweisen. Das ist zum Beispiel möglich über einfach so einen kleinen Warnhinweis auf der Website. Ihr seht hier die Website vom Projekt Open Android Installer, ein Installationsassistent für freie Android-Betriebssysteme, wo einfach darauf hingewiesen wird, dass die Anwendung erst im Beta-Stadium ist und man sich gleichzeitig über Feedback freut. Was natürlich auch immer ein guter Hinweis ist, um das Projekt weiter nutzen zu können. Der gleiche Hinweis steht übrigens auch im Repository des Projekts. Über die Website werden aber natürlich jetzt eher EndnutzerInnen erreicht als übers Repository. Was gerade für technisch versiertere NutzerInnen sehr spannend sein kann, sind eben Release Notes, also Informationen über Änderungen, Neuerungen, Fehlerbehebungen innerhalb der Software. Hier seht ihr das Beispiel des Projekts GGET, das ist ein Command-Line-Tool, das zum Beispiel BioinformatikerInnen die Möglichkeit gibt, Infos aus Genom-Datenbanken abzufragen. Und GGET stellt auf der Website eben zu jedem neuen Release die wichtigsten Änderungen zusammengefasst, informiert eben auch, wenn Softwareversionen zurückgezogen wurden und so weiter. und gibt dadurch einen guten Überblick über den aktuellen Stand des Projekts. Es gibt dafür keine Standards, wie so Release Notes aussehen sollten. Hilfreich kann es da einfach sein, sich an Projekten zu orientieren, die ihr selber gut findet, die erfolgreich sind, und zu schauen, was da funktioniert und was ihr für euch übernehmen könnt. Wenn wir uns jetzt eher die Zielgruppe der EntwicklerInnen angucken, gerade im Thema Community erreichen und aufbauen, es ist total hilfreich, von Anfang an über das Projekt auch bei Vorträgen, Blogposts, über Social Media zu informieren. Gerade eben in einem frühen Entwicklungsstadium ist es für andere spannender, mit einzusteigen. Ist es für euch hilfreich, sich frühzeitig Feedback einzuholen? Genau, und hier seht ihr die Website von Polychat. Ich glaube, die sind heute auch hier unterwegs. Das ist ein App-Service, der es Nutzenden ermöglichen soll, über Messenger-Grenzen hinweg in Gruppenchats zu kommunizieren. Und das Team hat eben von Anfang an im Beginn der Förderzeit Meetups besucht, Vorträge besucht, in ihrem Blog darüber informiert, wo sie überall sind, was ihre Motivation für das Projekt sind, und konnten so von Anfang an viele Leute erreichen und von der Idee überzeugen. Gerade der Frage, hier ist gerade auch wieder die Frage wichtig, wie erreicht man eigentlich die Leute, die man erreichen will? Wen will man überhaupt, wofür erreichen? Und je nachdem sollte man eben auch entscheiden, welche Formate Sinn machen. Sind es Konferenzen? Wenn ja, welche Konferenzen? Sind es vielleicht eher kleinere Meetups, gerade wenn ihr noch keine Erfahrung mit Konferenzen habt und euch da vielleicht noch nicht so wohl fühlt? Oder sind es vielleicht auch Vernetzungsangebote, wie der Prototype Fancy anbietet, innerhalb einer Fördergruppe? Da ist die Gestaltungsmöglichkeit natürlich sehr groß. Es ist total hilfreich, geplante Entwicklungsschritte auf der Website oder im Repository darzustellen. Die können anderen EntwicklerInnen helfen, eben in der früheren Entwicklungsphase, wo noch nicht ganz klar ist von außen, wofür das Projekt gedacht ist, das eben klar darzustellen, ein Ziel vor Augen zu führen und auch Anknüpfungspunkte für die Mitarbeit zu ermöglichen. Und können eben auch im schlimmsten Fall, wenn ihr sagt, ich werde dieses Projekt nicht weiter verfolgen, die Möglichkeit geben, das als Übergabeliste zu nutzen. Ihr seht hier das Repository vom Projekt Xilinx, das gerade in der aktuellen Förderrunde gefördert wird. Das entwickelt Software für Neuroprothesen und hat einfach in Repository auf einer Unterseite Informationen dazu, eben nicht nur zur rein Softwareentwicklung, aber auch was die Hardware angeht, was die Dokumentation, das Marketing angeht, welche Schritte demnächst geplant sind. Und dadurch dient diese Liste eben nicht nur als geplante Entwicklungsschritte, sondern kann eben auch den Fortschritt dokumentieren, den das Projekt nimmt. Wenn ihr ein Projekt habt, bei dem ihr möchtet, dass eben andere mitarbeiten, ist es für Außenstehende total hilfreich, wenn ihr Contributing Guidelines habt. Also Hinweise dazu, wie EntwicklerInnen zum Projekt beitragen können. Hier ist nochmal das Beispiel OpenMLS, das ich ja am Anfang schon erwähnt hatte, die einfach in ihrem Repository diese Contributing Guidelines haben, die erklären, welche Stilrichtlinien für Beiträge gelten, wie man eben Beiträge im Repository hinzufügen kann und welche Regeln für den anschließenden Review-Prozess gelten. Und somit ist eben auch ganz klar für den Einstieg, wie ihr mitwirken könnt. Gleichzeitig seht ihr hier auch, dass OpenMLS einen Code of Conduct verlinkt hat. Das kann auch eben sehr hilfreich sein, neben eher so technischen, inhaltlichen Beiträgen zum Projekt klarzumachen, wie die Arbeit die Art der Zusammenarbeit und die Kommunikation dazu auszusehen hat und welche Erwartung daran an andere gestellt wird, die mitwirken wollen. Gerade eben, wenn der Code nicht vollständig ist, wenn Sorge vor Kritik am Code besteht, kann so ein Code of Conduct eben auch einen Kommunikationsstandard setzen und euch helfen, damit umzugehen, wenn sowas kommt. Das Beispiel hier ist hier jetzt nicht nochmal OpenMLS, sondern Transcribe. Das ist eine Web-App, über die sich Audio- und Videoaufnahmen automatisiert transkribieren lassen. Und die nutzen zum Beispiel für ihren Code of Conduct eine Version des Contributor Covenant, haben sich daran orientiert und geben einfach Informationen dazu, eben welche Verhaltensregeln sie für die Zusammenarbeit haben und wie die auch durchgesetzt werden. Und zu guter Letzt Bin jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Informationen dazu, wer mit am Projekt arbeitet und vielleicht wer nicht nur am reinen Code arbeitet, sind total hilfreich und erkennen natürlich auch die Arbeit von allen Community-Mitgliedern an. Gerade Plattformen wie GitHub machen das ein bisschen schwerer, da sie ja als Contributors eher Leute nur anzeigen, die am reinen Code mitwirken. Und hier ist das Beispiel das Projekt Urban Analyst, eine Plattform für interaktive Visualisierung, wo man Städte vergleichen kann im Hinblick auf Verkehrsdaten oder auf soziodemografische Eigenschaften, die eben ein extra Add-on für GitHub nutzen. All Contributors heißt das, dass eben alle zusätzlich Beitragenden im README mit auflistet und die somit anerkennt die Arbeit, die sie leisten. Indem sie zum Beispiel durch Issues am Projekt mitwirken. Das war jetzt so eine kleine Übersicht, wie man eben gut kommunizieren kann, wie man zusätzliche Informationen zu Projekten zur Verfügung stellen kann. Vielleicht sind das auch Dinge, die ihr schon macht. Das wäre dann natürlich best case. Vielleicht seid ihr auch in einem Stadium gerade, wo ihr einfach noch gar nicht wisst, wo ihr überhaupt anfangen sollt. Und da ist es einfach sinnvoll zu überlegen, was davon ist überhaupt sinnvoll für mich und mein Projekt umzusetzen. Weil natürlich ist nicht alles gleich wichtig. Es kommt drauf an, ob ihr eine App für EndnutzerInnen entwickelt. Dann sollten natürlich Informationen für EndnutzerInnen stärker verfügbar sein als beim, ja weiß ich nicht, Infrastrukturprojekt, das sich eher an EntwicklerInnen selbst richtet. Und hilfreich kann dabei sein, eben sich zu fragen, was für eine Community habe ich schon, welche Community will ich vielleicht auch haben. Und was braucht diese Community an Informationen und was kann sie auch eigentlich beitragen? Was ist das, was ich von Ihnen mir wünsche? Hier nochmal so gesammelt am Ende einfach einen Überblick, wo man starten kann, wo man weitere Ressourcen zu diesem Thema finden kann. Das ist natürlich keine erschöpfende Liste oder auch keine krasse Empfehlung jetzt für dieses eine Add-on, sondern einfach als hilfreicher Startpunkt. Ich lade die Folien dann auch nachher nochmal hoch, dann findet ihr das auch nochmal. Ein guter Startpunkt ist die Knowledge Base vom Prototype Fund, die ihr da verlinkt seht. Das genau ist eine Seite, wo wir die Erfahrungen, Tipps und Tricks von ehemaligen Projekten sammeln, die Ressourcen zur Verfügung stellen, berichten, wie sie bestimmte Probleme oder Herausforderungen angegangen sind oder was ihnen geholfen hat. Und da haben wir unter anderem auch Themenseiten zum Thema Kommunikation, zum Thema Community-Arbeit und Aufbau oder auch Dokumentation. Wie gesagt, kann Wiki-Software total hilfreich sein, wenn ihr euch zum Beispiel entscheidet, ein Wiki aufzubauen, MediaWiki oder andere. Ich möchte da gar keine Empfehlung nur aussprechen. Add-ons können super hilfreich sein, wie dieses All Contributors für GitHub, um eben die Arbeit von Mitarbeitenden, die nicht selbst entwickeln, sichtbar zu machen. Da gibt es für andere Plattformen natürlich auch andere Add-ons. Aber gerade bei Punkten wie diesen geplanten Entwicklungsschritten, Code of Conduct, Contributing Guidelines, gibt es eigentlich nicht so krasse Richtlinien oder einheitliche Standards. Und da ist auch erneut unsere Empfehlung, guckt euch an, wie es Projekte machen, die ihr selber gut findet, die damit auch erfolgreich sind, die eine gute Community haben und schaut, was ihr da übernehmen könnt und vielleicht an euer Projekt auch anpassen könnt. Auch hier kann ich euch raten, in die Knowledge Base zu gucken. Da haben wir vom Projekt GGET, was ich auch eben vorgestellt habe, eine super tolle Ressourcensammlung zum Thema Code-Dokumentation, Contributing Guidelines und Verhaltenskodizes. Und natürlich könnt ihr euch bei allen Projekten, die wir jetzt hier auch vorgestellt haben, einfach mal das Repository oder die Website angucken und schauen, wie die es gemacht haben. Genau, ich bin jetzt ein bisschen schneller als gedacht durch, aber ich glaube es lieber so rum als andersrum. Wenn ihr Fragen habt, ist jetzt dafür Zeit, ich versuche sie zu beantworten. Und ansonsten sind wir jederzeit auch erreichbar über info@prototypefund.de, über unseren Mastodon-Kanal oder auch über unsere Website, wo ihr mehr Informationen findet. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, weil ich glaube die Frage kommt, wie geht es eigentlich weiter? Vielleicht wissen es von euch einige oder ich habe es ja auch gesagt. Die 16. Förderrunde startet in 2 Wochen. Das ist vorerst die letzte Förderrunde des Prototype Fund. Wir wollen natürlich, dass es weitergeht. Wir sind auch mit dem Ministerium im Gespräch darüber, dass es weitergeht und wie es weitergehen kann. Leider gibt es da bis jetzt noch keine offiziellen Infos, die ich an euch weitergeben kann. Aber ich empfehle euch eben, uns auf Social Media zu folgen, den Newsletter zu abonnieren und dann erfahrt ihr sofort, wenn es Infos gibt, wie es weitergehen wird.
Ja, erstmal danke für diesen Vortrag, Marie-Lena Wiese, Entschuldigung. Ja, erstmal danke. Und dann meine Frage, gibt es Fragen? Ich habe jetzt, ja, da kommen schon welche.
Dankeschön. Hört man mich? Ja, okay. Meine Frage wäre, okay, jetzt so ganz einfach nochmal runtergebrochen, wie sähe das aus? Also ich habe ein Open-Source-Projekt, dann melde ich mich bei euch, dann prüft ihr das, dann muss ich natürlich sagen, ob ich schon ein Team habe und so weiter. Und so wäre quasi der Prozess, wenn ich mit euch in Kontakt treten möchte.
Also wenn du dich auf eine Förderung bewerben möchtest bei uns. Genau, wir hatten in der Vergangenheit immer Förderrunden und Bewerbungsphasen auch, zweimal pro Jahr, in denen man sich über unsere Bewerbungsplattform bewerben konnte. Alle Informationen dazu, wie es bisher war, wir können halt nicht sagen, ob der Scope vom Projekt, vom Prototype Fund genauso aussehen wird in Zukunft, wie es bis jetzt ist, aber gehen wir mal einfach davon aus. Findest du alle Informationen auf unserer Website, also welche Bewerbungsfragen gibt es? Es sind wie gesagt insgesamt 11, wo wir einfach wissen wollen, ja, was ist deine Idee, warum ist die, hat die einen Mehrwert für die Zivilgesellschaft, wie planst du es anzugehen, bist du alleine oder im Team? Und dann bewirbst du dich über unsere Bewerbungsplattform und dann kommt nach Ende der Bewerbungsfrist eine ExpertInnen-Jury zusammen, die dann aus allen Bewerbungen insgesamt maximal 25 Projekte auswählt. Genau. Genau, also wir sind da so ein bisschen an das öffentliche Fördermodell gebunden. Das heißt, es wird immer zum Quartal ausgezahlt. Das bedeutet, bis jetzt war es immer so, die Förderzeit beginnt zu Februar und September. Das heißt, Oktober und März ist ein Quartal rum, da gibt es die erste Auszahlung für den ersten Monat. Dann zu Ende Dezember bzw. Ende Juni die zweite Auszahlung, rückwirkend für die 3 Monate. Und dann am Ende der Förderlaufzeit den Rest. Bitte.
Die Frage war, wann es die Auszahlungen gibt.
Ah, sorry, ja.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Du hattest ja angesprochen, sozusagen Hürden, die dann im Zweifel auch dazu führen, dass Projekte so mittelfristig oder vielleicht auch längerfristiger mal einschlafen und Anschlussförderung und Weiterförderung und so ist ja auch wie immer ein viel diskutiertes Thema. Mich würde interessieren, ob ihr jetzt auch so ein bisschen, wo es sich zumindest zwischenzeitlich dem Ende nähert, mal ausgewertet habt, wie viele Projekte am Ende, also ne, wenn Projekte ganz fertig sind, ist das natürlich super, aber ob ihr eine Idee habt, wie viele Projekte durch solche Geschichten am Ende auch das Knick gebrochen wurde, weil es einfach nicht mehr leistbar war, das quasi auf rein ehrenamtlicher Basis weiterzuführen, ob ihr das euch mal angeschaut habt.
Genau, also um die Frage hoffentlich richtig zusammenzufassen, wie ist eigentlich der Erfolg von Projekten nach der Förderlaufzeit, bei welchen klappt es gerade, wenn es um ehrenamtliche Projekte geht? Wie erfolgreich ist es, die langfristig weiterzuführen? Wir sind offiziell ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir haben eine Person im Prototype Fund, die Begleitforschung macht und jede Förderrunde oder alle 2 Förderrunden einen Evaluationsbericht beschreibt, der natürlich aber jetzt nicht unbedingt die Projekte langfristig im Blick nehmen kann, sondern so bis ein halbes Jahr nach Förderlaufzeit. Ich habe da leider keine Zahlen, die ich dir geben kann, beziehungsweise ich habe sie nicht im Kopf. Es ist natürlich spannend, mal da reinzugucken, beziehungsweise auch auf die Website zu gehen, zu gucken, welche Projekte davon eben kennst du vielleicht auch schon. Es ist natürlich auch eine ziemliche Bandbreite von Projekten. Wir haben Projekte wie zum Beispiel CubesOS, die es schon vorher gab, die schon vorher sehr erfolgreich waren, die sich für einen spezifischen Teil der Förderung beworben haben. Und natürlich trotzdem irgendwo auch mit ehrenamtlicher Arbeit weiter bestehen. Und wir haben eben aber auch Projekte, die ja so ein bisschen unterm Radar vielleicht laufen, wo es dann alle halbe Jahr nochmal ein Update gibt. Also ist alles dabei. Was sich gezeigt hat, ist, wir wurden extern evaluiert, dass diese Förderung einen positiven Einfluss auf die Open-Source-Szene hat, dass eben daraus Projekte entstehen können, die langfristig gefördert werden und langfristig erfolgreich sind. Und genau, das Ziel ist jetzt auch bei uns nicht zu sagen, all diese 360 Projekte müssen erfolgreich sein, sondern es ist auch okay, wenn eins oder auch mehrere davon scheitern, weil die Idee einfach nicht so funktioniert wie gedacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Prototype Fund im Gegensatz zu anderen Förderprojekten ausmacht, dass das eben erlaubt und gewünscht auch ist.
Ja, gibt es weitere Fragen? Sehe gerade keine. Ich stelle mal erstmal noch eine weitere Anschlussfrage im Prinzip. Wie ist denn eure Förderung, wenn jemand sozusagen aus der Förderung rauskommt? Also, dass ihr vielleicht einen Übergang hilft, dass wieder rein ins Ehrenamtliche hinübergeht oder sowas?
Genau, wir versuchen die Projekte so eng wie möglich und wie gewünscht während der Förderzeit zu betreuen, gerade wenn man vielleicht noch keine Erfahrung hat und das das erste Projekt ist, an dem man jetzt auch arbeitet und das man gefördert bekommt. Das heißt, wir bieten Vernetzung innerhalb der Förderrunde an, wo man sich eben darüber austauschen kann. Wir haben einen Coaching-Partner, der verschiedenste Coachings zu unterschiedlichen Themen anbietet, was eben auch Fundraising, Sustainability sein kann, Community-Aufbau, User-Design und ähnliches. Also da können die Projekte auch selber den Fokus legen. Wir haben zusätzlich einen Workshop zum Thema erfolgreich gründen, wo wir auch die Möglichkeit haben, im Zweifelsfall Einzelcoachings nochmal zu vergeben, wenn wir merken, ein Projekt hat da nochmal den Bedarf und den Wunsch, sich näher mit zu beschäftigen. Und wir als Projektbetreuung, also konkret ich und Marie, mit der ich das zusammen mache, führen auch immer Zwischengespräche mit den Projekten, eher am Anfang und Ende der Förderzeit, um zu gucken, was kommt denn vielleicht noch in Frage? Was sind weitere Förderungen, auf die man sich bewerben kann? Was sind Finanzierungsmodelle, Konferenzen, auf die man gehen kann? Wie könnt ihr das Projekt möglichst erfolgreich vorstellen und den besten Nutzen daraus ziehen? Also das ist was, wo wir sehr viel Wert drauf legen.
Ja, danke. Jetzt nochmal die Frage, gibt es weitere Fragen? Ich sehe gerade keine. Wenn ihr noch private Fragen habt oder euch sonst was einfällt, wie gesagt, seid sicherlich auch noch hier was unterwegs und ansonsten, da kann man ja sich auch noch mal weitere Informationen holen. Ich denke, das ist ein sehr wertvolles Projekt. Ich hoffe, das wird weitergeführt oder beziehungsweise ihr könnt weiter Förderungen organisieren oder in Zukunft wieder auch selbst, ja, genau. Dann danke nochmal für den Vortrag. Marie-Lena Wiese, jetzt kriege ich es richtig hin, für den Prototype Fund.
Dankeschön.